Hallo und herzlich willkommen zum 529. NMAC Podcast. Heute mit dem Thema Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Einmal mit mir, dem Erik, und dann einmal mit dem Alex. Hallo Alex.
Hallo Erik und hallo an alle da draußen.
Ja, Alex, wir reden heute über ein Spiel, das ja schon in den 2000er Jahren rausgekommen ist, und zwar ursprünglich exklusiv für die PlayStation Portable. Mhm. Hast du das damals schon gespielt oder spielen können?
Ja, ich hab's gespielt tatsächlich. Ich besitze es sogar noch. Nur leider ist meine PSP nicht mehr heile. Die ist kaputt gegangen. Der Akku ist geplatzt.
Ach, die Geschichte war das, genau.
Ja, genau. Aber ja, ich hab das Spiel. Ich müsste es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar 2008 gespielt haben, als das Spiel in Europa rauskam. Allerdings nicht zum Release direkt, sondern später. Kann aber auch sein, dass 2009 war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war jetzt nicht so weit nach dem Release in Europa. Und ja.
Ja, ich hatte das Glück damals nicht gehabt, als ich spielen konnte. Denn ich hatte keine PlayStation Portable und habe mir auch nie eine zugelegt. Und ich habe mich immer darüber geärgert und eigentlich auch gewundert, warum Square Enix das Spiel nie als Download auf der PlayStation Vita zur Verfügung gestellt hat. Denn Crisis Core ist ja tatsächlich das meistverkaufte PlayStation Portable Spiel.
Ja. Ist auch eines der besten, muss ich sagen. Also ich würde sogar fast sagen, das Beste, das ich gespielt habe. Weil es ist einfach richtig gut. Also das ist so ein gutes Spiel auf der PSP gewesen. Also für damalige Verhältnisse Handheld, PSP. Man muss dazu sagen, es war halt für ein Handheld, weil die PSP ja sowieso was Besonderes. Und dieses Spiel dann halt nochmal so fast vollwertig wirkendes Final Fantasy, auch wenn es natürlich was ganz anderes als ein Final Fantasy in dem Sinne, das hat schon was Besonderes gehabt zu der Zeit.
Ja, also da stimme ich dir definitiv zu. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, dass als das Spiel rausgekommen ist, so zu dem Zeitpunkt 2007, Ende 2007 kam es ja in Japan und dann im März Nordamerika und im Juni 2008 bei uns in Europa, da bin ich mit Final Fantasy auch noch gar nicht so weit gewesen, wenn ich mich jetzt richtig entsinnere. Obwohl ich hätte Teil 7 da schon gespielt, den habe ich irgendwann 2007 dann auf dem PC gespielt. Aber ich hätte da schon Bock drauf gehabt, das zu spielen. Und ich bin so froh darüber, dass das Spiel dann Ende 2022 dann weltweit unter anderem für die Switch erschienen ist. Und da direkt mal die Frage, hast du es denn auf der Switch oder auf einer anderen Konsole gespielt?
Ich spiele es auf der PS5.
Ja, dito. Da habe ich es dann auch durchgespielt, als es rausgekommen ist. Aber der Titel ist natürlich auf der Switch inhaltsgleich.
Ja, ich habe mich auch mit der Switch-Version verglichen, beschäftigt tatsächlich, weil ich wissen wollte, wie ist es denn auf der Switch als Spiel, das ja von einem Handheld kommt, das definitiv schwächer ist als die Switch.
Ja, aber ich denke mal, man kann auch sagen, das Spiel ist auch auf der Switch spielbar, ist technisch halt vielleicht ein bisschen schwächer, was die Grafik dann angeht, aber so viel dürfte das auch nicht sein.
Ich kann sogar was zur Technik sagen nachher, wenn wir dann da am Ende nochmal.
Aber wir sind doch jetzt an der Stelle, dann hau doch
ja,
einfach
gut,
mal was raus.
Ich kann auch jetzt sagen. Also technisch ist das Spiel für die Switch gut optimiert worden. Grafische Abstriche sind jetzt gar nicht so stark, muss man dazu sagen. Was ja auch daran liegt, es ist kein Remake, es ist ein Remaster tatsächlich nur, was schon sehr heftig ist, wenn man bedenkt, wie anders es im Vergleich zu PSP aussieht. Man sieht aber an manchen Stellen dann doch noch die PSP-Herkunft. Also es ist kein komplett neu entwickeltes Spiel, es ist tatsächlich ein Remaster. Und da haben sie, im Endeffekt könnte man hier von einem fast zu einem Remake sprechen, bei dem das Spiel in der Unreal Engine so nachgebaut wurde. Auch wenn ich glaube, das wurde nicht 100% nachgebaut, sondern sie haben es teilweise einfach nur in der Unreal Engine hochberechnet. Die genauen Technik, den erkann ich nicht. Auf alle Fälle läuft es auf der Switch, soll es auf Switch fast identisch aussehen mit den anderen Versionen. Gibt natürlich Details, die anders sind, gerade was Effekte zum Teil angeht. Die Bildrate soll flüssig sein, allerdings zulasten der Auflösung. In manchen Szenen geht dann die Auflösung runter, um die Bildrate zu halten. Was dann dazu führen kann, dass es, was typisch Unreal Engine 4 ist, oder was bei vielen Unreal Engine 4 Spielen in dem Fall passiert, dann das Bild leicht körnig wird. Das hat zum Beispiel auch Monster Hunter Rise hat so ein ähnliches Problem, wenn um die Bildrate nicht runtergehen zu lassen, geht die Auflösung runter und das kann dazu führen, dass es ein bisschen körniger wirkt, das Bild.
Ja, wäre natürlich interessant zu wissen, wenn die Switch dann hoffentlich dieses oder nächstes Jahr endlich mal ihren Nachfolger bekommt. Wie das dann mit den Spielen ist, die jetzt auf der Switch erschienen sind, ob die technisch dann besser laufen oder aufgrund ihrer Programmierung nur so laufen können.
Also es wäre schön, wenn es erstmal Abwärtskompatibilität natürlich gäbe, am besten 100%ige, das heißt auch, dass wir die Cartridges einfach einlegen können. Und dann wäre es natürlich gut, wenn sie ein ähnliches Feature wie jetzt die Xbox haben, die hat ja dieses, dass die Spiele einfach höher berechnet werden durch die bessere Technik und so weiter. Oder dass halt so gemacht wird, wie es bei PS5 und Xbox bei einigen Spielen auch gemacht wird, dass sie einfach ein Update nochmal bekommen für das bessere System. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn die Spiele, weil gerade solche Sachen, im Endeffekt ist der Grund, warum es runterberechnet wird, ja nur, weil die Technik nicht mitmacht. Das heißt, wenn du ein stärkeres System hast, müsste es ja gar nicht runterrechnen. Und vielleicht geht es dann von Haus aus schon so, dass das dann einfach nicht passiert. Wäre natürlich super.
Ja, genau, das war dann auch mein Gedanke. Wenn wir jetzt nochmal auf die PlayStation Portable Version zu sprechen kommen, einfach nur mal zu sagen, wo jetzt auch die Unterschiede bei dem Remaster liegen. Was mir halt vor allem auffällt, ist jetzt nicht unbedingt die Auflösung, sondern eher das ganze Design, also sowohl von den Charakteren als auch von den Gegnern. Die wirken für mich, wenn ich mir Screenshots angucke, halt noch so ein bisschen Comic-lastiger. Also erinnere mich so ein bisschen auch an die Grafik von Kingdom Hearts. Also vielleicht nicht ganz so krass, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag, aber wenn man sich dann das Remaster anguckt, dann merkt man halt schon einen deutlich realistischeren Look.
Ja, das stimmt. Man muss sagen, also ich sag ja ganz klar, es ist ein Remaster, ich tue mich damit schwer, weil wenn man die Vergleichsbilder anguckt, der Unterschied ist schon sehr hart. Auch in dem, was sie geändert haben. Ich denke, das ist auch dem System geschuldet. Die PSP, ich glaube, sie haben damals den Look auch deshalb so angepasst oder auf diese Weise gewandelt, weil es nicht anders möglich war damals einfach. Vielleicht war es auch damals die stylistische Entscheidung, kann natürlich auch sein. Aber ich denke, dass auch das System da ein bisschen der Hintergrund war. Und ja, weil sie jetzt mehr Rechenpower haben, also andere Möglichkeiten haben, machen sie das. Gleichzeitig haben sie es, finde ich, im Look ja auch ein bisschen Final Fantasy VII Remake angepasst.
Ja, das stimmt. Also ich finde, da hat man dann auch gemerkt, dass das Remake momentan so die visuelle Ausrichtung der Final Fantasy VII-Reihe sozusagen ist und dass man sich daran ein bisschen orientiert hat. Aber wenn wir jetzt schon auf das richtige Final Fantasy VII bzw. Final Fantasy VII Remake zu sprechen kommen, wenn euch Final Fantasy VII allgemein interessiert, wir haben 2018... Das waren auch wir beide, Alex, damals zu zweit, die Ausgabe 255 aufgenommen. Da haben wir uns nämlich unter anderem mit Final Fantasy 7, 8 und 9, beziehungsweise wir haben uns genau diese drei Titel eben angeschaut. Da könnt ihr dann noch mal ein bisschen was zum originalen Final Fantasy 7 hören. Aber warum ich das jetzt anspreche, Final Fantasy 7 hat ja schon eine sehr komplexe Story, wenn man sich das mal so überlegt. Das ursprüngliche Spiel hat ja dann auch einige Sachen offen gelassen, beziehungsweise halt gesagt, okay, ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das zu Ende erzählen. Und dann hat man dann Mitte der 2000er sich dann gedacht, okay, wir machen jetzt hier die Compilation of Final Fantasy 7, wozu dann unter anderem Crisis Core, der Film Advent Children und auch, dann gab es ja noch das PS2-Spiel Dirge of Cerberus, dass man halt immer noch mehr da reinpackt. Und ich habe jetzt auch selbst letztes Jahr zwei Bücher gelesen. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile insgesamt drei Romane zu Final Fantasy VII, aber den dritten gibt es nicht auf Deutsch, beziehungsweise noch nicht auf Deutsch. Es wären, ich habe sie gerade in der Hand, Der Blick nach vorn und The Kids Are Alright, eine Turks-Nebenquest. Und wenn ich mich nicht täusche, gab es auch irgendwie so ein Mobile-Game?
Genau, Before Crisis.
Genau, es gab es, glaube ich, auch nur in Japan. Aber es gab dann Fans, die das, glaube ich, mal im RPG-Maker nachgebaut haben.
Ja, ich meine, da war was, aber ich habe es nur noch ganz düster in Erinnerung. Also ich habe es auch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich meine, da war mal was.
Genau, und nur um das mal zu sagen, dieses ganze Universum und Final Fantasy VII ist richtig aufgebläht. Ich glaube, kein anderes Final Fantasy hat annähernd so viel Umfang und Inhalt und ist, glaube ich, auch nicht annähernd so beliebt unter Fans.
Ja, man darf auch nicht vergessen Last Order Final Fantasy VII.
Was war das denn nochmal?
Ein Anime.
Richtig, den Anime.
25 Minuten aber nur. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das ganze Ding einfach nur ein Teil von Crisis Core erzählt oder ob es an Crisis Core anknüpft nochmal. Weil es steht definitiv in Verbindung zu Crisis Core. Es kann sein, dass es entweder nur das Ende von Crisis Core erzählt. Es kann aber auch sein, dass es nochmal von Crisis Core eine Überleitung zu Phase 7 erzählt, aber ich meine, dass zumindest teilweise Crisis Core enthalten ist von der Storyline. Kann sogar sein, dass am Ende in den 25 Minuten komplett Crisis Core erzählt wird, was ein bisschen heftig wäre.
Ja, also ich hatte davon mal ein paar Szenen gesehen. Ich glaube, man hatte unter anderem was vom Nibelheim-Vorfall
genau,
gezeigt.
Genau, ganz genau. Damit hat's, das glaubst du, so der Hauptkern sogar des Ganzen.
Ja, genau. Aber ihr seht, Final Fantasy VII ist ein sehr komplexes Thema und wenn ihr jetzt Final Fantasy VII Remake, aber nicht das originale Final Fantasy VII kennt, ja, dann dürftet ihr eventuell da ein paar Probleme erkennen, denn Final Fantasy VII Remake schlägt ja gerade in ja den letzten ein, zwei Spielstunden ja dann doch nochmal einen etwas anderen Weg ein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, macht das ja auch was mit dem Protagonisten in Crisis Core anders, weswegen man Crisis Core auch jetzt in diesem Remaster dann tatsächlich eher nur mit dem originalen Final Fantasy VII in Verbindung bringen sollte, Storytechnik.
Ja, soweit, ich habe das Reunion jetzt noch nicht durchgespielt, deswegen, weil ich denke, sie werden keine Änderung vorgenommen haben.
Nee, weil, haben sie auch nicht, so wie ich es verstanden habe.
Meine ich nämlich auch, weil Reunion ist halt wirklich einfach ein nachgebautes Spiel. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch auswirkt auf Verständnissachen und so weiter, wie sie damit Final Fantasy Rebirth dabei umgehen und so weiter. Aber ja, das ist doch so ein komplexes, problematisches Ding, das da auftritt. Vielleicht hätten sie hier bei Crisis Core Reunion doch hingehen sollen, ein vollwertiges Remake draus machen und das entsprechend an Final Fantasy VII Remake anpassen sollen. Vielleicht wäre das der bessere Weg gewesen.
Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn sie dann mit dem dritten und abschließenden Teil der Trilogie dann durch sind.
Genau, das könnte ich auch sein. Allerdings muss man halt auch sagen, es ist gar nicht so schlecht, dass wir hier nochmal die Nähe zum originalen PSP-Spiel haben, weil das PSP-Spiel ist ja nie woanders erschienen und deswegen ist das Spiel im Grunde jetzt erst wieder greifbar und das so ein PSP-Spiel irgendwo anders zu spielen, ist ja gar nicht mal so einfach, weil der diese komischen, wie hießen die, UMDs hat die PSP
genau.
Gehabt? Ja. Und die musst du ja erstmal auf einem anderen Gerät abspielen können, um die in irgendeiner Weise auf einem, was weiß ich, einer Retro-Konsole zum Beispiel zu spielen, die es ja da gibt, ganz viele.
Ja, das also ohne so weiteres kommst du da nicht ran.
Ja, und das ist genau das Problem. Und deswegen finde ich gut, dass die Reunion eigentlich die PSP-Version in neue Neufassung ist.
Genau, also bin ich auch absolut mit zufrieden und ich glaube auch, es dürfte die beste Version des Spiels sein, die man kriegen könnte. Also wenn man jetzt nicht unbedingt so Nostalgiker ist und eben diesen alten Look haben möchte.
Also ich kann definitiv sagen, es spielt sich wesentlich angenehmer in der neuen Version. Ich habe das damals gemocht, ja, aber man muss ja zum Beispiel denken, man hatte keinen zweiten Stick auf der PSP.
Richtig.
Und die PSP, der Stick in Anführungszeichen, also dieses komische Knubbelding da, ich muss ehrlich sagen, da hat einem sehr schnell der Daumen wehgetan bei dem Ding. Das war, also die PSP mag ein schöner Handheld gewesen sein, ich mochte das Gerät wirklich, aber Handhabung des Gerätes und Haltung des Geräts war teilweise sehr unangenehm.
Ja, also ich hatte tatsächlich mal einmal eine PlayStation Portable von einem Freund ausgeliehen. René, wenn du zuhörst, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Hab da drüber aber auch nur, glaube ich mal, ein Monster Hunter Spiel gespielt, weil mein Kumpel so ein großer Monster Hunter Fan ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich mag die Reihe nicht so wirklich. Und hab die PSP dann auch relativ schnell wieder, ja, abgegeben. Aber mich hat vor allem damals die Lautstärke des Laufwerks gestört, weil das war schon sehr hörbar.
Ja, es ist schon nicht ohne, muss man dazu sagen, das Laufwerk.
Also es hat jetzt noch nicht den Flugturbinenmodus der ursprünglichen Xbox 360, aber es war schon ein unangenehmes Geräusch, was man die ganze Zeit gehört hat.
Ja, es stimmt schon mal. Es kam ein bisschen auch aufs Spiel an tatsächlich, muss ich sagen. Also ich habe auch Spiele gehabt, bei denen es nicht ganz so heftig war. Aber im Normalfall ist es schon sehr deutlich zu hören gewesen.
Ja. Aber jetzt gehen wir wirklich mal auf das Spiel an sich ein. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Also wir halten die Handlung möglichst vage. Also auch über den Nibelheim-Vorfall würde ich am besten gar nicht sprechen, weil der ja doch ein sehr zentrales Thema auch vom originalen Final Fantasy VII ist. Und natürlich auch in Final Fantasy VII Rebirth wieder mal behandelt wird. Deswegen würde ich auch an der Stelle sagen, falls ihr am Ende dieses Podcasts denkt, okay, Crisis Core ist so das Spiel für mich, dann holt euch bitte vorher unbedingt, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, euch dann eine Kopie von Final Fantasy VII, entweder für die PlayStation, den PC oder ihr ladet es digital im eShop runter. Ich meine, es gibt ja auch eine physische Version für die Switch zusammen mit Teil 8 in einem Bundle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das solltet ihr unbedingt spielen, bevor ihr Crisis Core spielt, weil Crisis Core spielt halt davor und ihr würdet euch nur unnötig spoilern, weil gerade dieser Nibelheim-Vorfall dann doch schon sehr, sehr wichtig für die Handlung von FF7 ist.
Genau, ja. Ja. Um die Handlung trotzdem mal kurz anzureißen, ohne zu spoilern, wir spielen Zack, das ist ein Soldier, also Soldat in der deutschen Version, und im Endeffekt werden wir damit beauftragt, erstmal müssen wir halt in dem Kampf von Shinra gegen einige Rebellen kämpfen und dann werden wir halt in so einen Vorfall gezogen, dass einige Soldatmitglieder verschwunden sind und so weiter, und wir werden da halt involviert in die ganze Untersuchung, Ermittlung und das Ganze. Ich will viel mehr gar nicht verraten, weil ich glaube, der Rest würde spoilern.
Ja, wir sollten, glaube ich, nur eine Sache eben dazu sagen, falls unsere Hörer nicht wissen, was Shinra ist. Also Shinra ist ein Energiekonzern mit seinem Hauptsitz in Midgar, also einer wirklich gigantischen Stadt, die ja so ein bisschen Cyberpunk-mäßig gestaltet ist, also sehr dystopisch auch. Und die beuten halt den Planeten aus. Im Planeten schlummert nämlich die sogenannte Mako-Energie. Und das ist im Grunde nichts weiter als der Lebensstrom des Planeten. Und die benutzen halt diese Energie einfach nur, damit wir dann die Charaktere in dem Spiel dann sowas wie Elektrizität haben halt. Da werden dann richtige Reaktoren gebaut und davor möchte sich Shinra natürlich schützen, da es ja dann auch Widerstandsgruppen gibt. Wer Final Fantasy VII gespielt hat, der weiß, da spielt man so eine Widerstandsgruppe am Anfang. Und Shinra ist dann quasi so der große Bösewicht in diesem Spiel, neben natürlich einer anderen Figur, die natürlich in Final Fantasy VII Reunion ebenfalls auftaucht. Ja, ne? Ich glaube, das ist natürlich auch noch, dass man dazu sagen sollte.
Genau.
Das stimmt. Genau, und Shinra befindet sich halt derzeit in einem Krieg mit der Nation Wutai und da wird man dann halt auch so ein bisschen mit reingeworfen, aber es entwickelt sich dann halt eine ganz eigenständige Story um dubiose Forschungen von der Forschungsabteilungen von Shinra. Und wie gesagt, selbst wenn wir es jetzt hier alles erklären würden, ne, also ihr würdet es sowieso nicht verstehen, weil es ist derart komplex, es sind viele verschiedene Figuren, die da mit vorkommen. Genau. Und dann würde ich sagen, zur Handlung hätten wir an der Stelle alles gesagt, weil viel mehr verraten möchte ich jetzt persönlich auch gar nicht, weil damit würden wir den Spielern einfach die ganze Freude nehmen. Aber kommen wir dann doch mal zum Gameplay. Es ist ja kein Rollenspiel, so wie es Final Fantasy VII ist, Alex. Es ist ja eher so ein Action-Rollenspiel.
Genau, wird auch ganz klar so eingestuft. Es gilt als Action-Rollenspiel und ist auch nicht irgendwie offen. Also man hat, ist wesentlich eingeschränkt. Das ist wesentlich levelbasierter, könnte man es eigentlich ausdrücken. Weil wir
Ich stimme dir da vollkommen zu.
Okay, ja. Weil im Endeffekt haben wir diese Sequenzen in der Shinra-Zentrale, da können wir dann auch mal in die Stadt gehen, also nach Midgar reingehen, bestimmte Sektoren. Und ansonsten müssen wir halt immer mit einer Person sprechen, um dann in die Mission zu kommen und dann sind wir in dem Level. Die haben manchmal etwas, ich sag mal, weitläufiger, in Anführungszeichen. Das ist wirklich nicht sehr weitläufig. Also im Endeffekt sind es eher Schlauchlevels, in denen wir laufen und dann treffen wir auf Gegner. Das passiert meistens an vorgegebenen Stellen. Manchmal aber auch zufällig, aber nach ein paar Schritten. Und da kommt halt so eine typische Kampfarena, die man kennt, nur da sind wir da halt nicht rundenbasiert, sondern wir laufen frei umher. Auf Knopfdruck schlagen wir zu, wir setzen die Fähigkeiten mit Schultertaste plus verschiedene Knöpfe ein, auch die Zauber zählen dazu. Also ein komplett actionbasiertes Kampfsystem mit Ausweichen und Blocken und ja, allem drum und dran.
Genau, man sollte halt auch noch dazu sagen, es sind aber dennoch Zufallskämpfe, also man sieht jetzt nicht die Gegner irgendwie herumlaufen, irgendwann poppen die vor einem einfach auf. Man muss dann in einem abgespeckten Gebiet. Ich glaube, wenn man an die Grenze läuft, kann man flüchten. Da bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. Aber dann kämpft man halt sehr actionorientiert dann eben gegen die Gegner. Und dann hat sich Square Enix da jetzt auch ein sehr, ja, also ich finde, es ist ein sehr bescheuertes System ausgedacht. Es nennt sich DBW, also digitale Bewusstseinswellen. Das heißt, man hat dann oben links einen Bildschirm, da sind so drei Walzen, wie man es von so einem einarmigen Banditen dann vielleicht kennt, die dann auch automatisch irgendwann anhalten und dann passieren bestimmte Effekte, also dann, dass vielleicht mal die Magiepunkte aufgefüllt werden, dass man kurz dann unverwundbar ist oder dass darüber auch dann zufallsbasiert Levelaufstiege ausgeführt werden, was mich ja gerade am Ende, wo ich dann auch das Maximallevel mal erreichen wollte, unglaublich genervt hat.
Ja, ich fand es schon auf der PSP ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Gerade, ich hab das jetzt nochmal, also ich hab's gerade erst heute nochmal gespielt, das Spiel, und da hatte ich dann in einem Kampf einen Levelaufstieg und im nächsten Kampf schon wieder.
Ja, also das geht so schnell, also man sammelt ja wirklich Erfahrungspunkte in dem Spiel, die man ja für die Level-Ups auch braucht, aber die Level-Ups werden halt zufallsbasiert ausgelöst. Und wenn man das Spiel, zum Beispiel wie wir beide jetzt auf der PlayStation 5 spielen, wo es ja auch Trophäen gibt, die sind eine mal mehr oder mal weniger wichtig. Also im Grunde ändert sich die Spielerfahrung dadurch ja nicht. Aber es gibt zum Beispiel auch Story-Sequenzen, die über diese Walzen mitten im Kampf ausgelöst werden, ja. Die sieht man irgendwann auch doppelt, dreifach, vierfach und so weiter. Und es gibt tatsächlich eine Trophäe, wenn man alle von diesen Story-Sequenzen gesehen hat. Meinst du, ich habe am Ende noch mal so 2-3 Stunden einfach nur so Kämpfe gemacht, um diese letzte Sequenz auszulösen, die so selten ausgelöst wird und sie ist einfach nicht aufgepoppt. Und ich verstehe das nicht, warum man jetzt bei so dem Remaster gesagt hat, okay, dann das machen wir vielleicht ein bisschen anders oder so.
Ja, ich habe das Gefühl, das haben sie, also sie haben Sachen am Kampfsystem angepasst, muss man dazu sagen. Es spielt sich angenehmer, flüssiger und so weiter, das gesamte Kampfsystem. Ich würde auch sagen, dass das DBW-System ein bisschen überarbeitet wurde. Aber halt nicht so, dass es wirklich viel besser in der Hinsicht ist. Man muss ja auch noch sagen, beim DBW-System, man sammelt ja erst, also es kommen ja drei verschiedene Figuren, die angezeigt werden. Die muss man erstmal im Laufe der Story finden. Und dann gibt es ja noch die Zahleneffekte, die kommen ja auch noch dazu.
Ja, also die bestimmen ja auch unter anderem die Intensität dann eben, was ausgelöst wird.
Und die Beschwörung funktionieren ja auch über dieses DBW-System. Das heißt, haben wir jetzt zum Beispiel einen Ifrit-Esper gefunden und können den rein theoretisch beschwören, können wir das nicht frei einfach nur beschwören, sondern wir müssen warten, bis das DBW-System zufällig irgendwann mal auf Beschwörung schaltet und dann hoffen, dass die drei Ifrits kommen, damit wir dann Ifrit einsetzen dürfen.
Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen, wenn man sich jetzt mal das Remake anguckt, das wird bei Rebirth vielleicht ähnlich sein, das weiß ich natürlich nicht, aber da können zum Beispiel solche Beschwörungs-Esper auch nur in bestimmten Kämpfen ausgelöst werden. Da haben wir dann zwar die Möglichkeit, das dann zu bestimmen, ja, aber es ist dann auch nur an bestimmten Stellen möglich, was ich irgendwie genauso bescheuert finde.
Ja, stimme ich dir zu. Es ist halt eine Einschränkung, die einfach nicht sein muss in der Hinsicht. Allerdings, und das muss man hierbei sagen, dieses ganze DBW-System, also zumindest ein Teil davon, ist, denke ich, der PSP geschuldet. Mhm. Der Limitierung des Handhelds. Weil du musst halt auch bedenken, du hast weniger Buttons damals noch gehabt an der PSP. Du hast keine hinteren Schultertasten zum Beispiel. Und das Ganze ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass du kurze Runden spielen kannst. Dass das nicht technisch zu viel Anspruch an sich nimmt. Und ich denke, sie wollten da eine gewisse Einfachheit mit Komplexität verknüpfen. Und die Einfachheit ist hier halt einfach dieses DBW-System, das dir einfach ein paar Mechaniken aus der Hand nimmt und sie als Zufallsevent einbaut, um dieses unterwegs Mobilspielen nicht zu komplex zu gestalten. Das habe ich mich damals bei einigen PSP-Spielen gemerkt, dass da irgendwie so versucht wurde, die Komplexität zu behalten, ohne sie direkt ins Gameplay zu involvieren.
Interessante These, die du da aufstellst.
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist mein persönliches Gefühl.
Ja, aber da könnte was dran sein.
Ja.
Aber apropos so auf Handheld ausgelegt, mit kurzen Spielzeiten zum Beispiel.
Ja.
Crisis Core kann man ja wunderbar auch immer mal zwischendurch spielen.
Mhm.
Denn dieses Spiel hat ja, also neben den Hauptmissionen, die ja wirklich konsekutiv aufeinander aufbauen, auch, es sind insgesamt 300 Nebenmissionen. Ich war natürlich so irre und habe die alle gemacht. Und die kann man an jedem Speicherpunkt im Spiel auswählen. Also man geht dann zum Speicherpunkt hin und sagt, hey, ich möchte jetzt Nebenmission, weiß ich nicht, 136 machen. Und dann transportiert einen das Spiel dann zu einem, ja, abgesteckten Gebiet, sind dann halt, manchmal ist es ein weitläufiges Gebiet um die Chocobo Ranch herum, manchmal sind es dann einfach solche schlauchartigen Levels in der Wüste. Und da muss man dann eben einen bestimmten Gegner besiegen, etwas finden und so weiter. Also total die simplen Sachen. Und jede Mission, also man kann natürlich jetzt nicht jede Mission von Beginn an auswählen, die schaltet man der Reihe nach frei. Aber jede Mission dauert so, weiß ich nicht, 5 Minuten allerhöchstens am Anfang und später, wenn es dann mal etwas schwieriger wird, weil die steigen ja dann auch je nachdem im Schwierigkeitsgrad oder sind unterschiedlich im Schwierigkeitsgrad, können den auch mal so 10, 15 Minuten dauern, aber allerhöchstens, also länger dauert es auf keinen Fall.
Das
ja, und da findet man ja auch dann ziemlich viel.
Und das ist natürlich logisch, es ist der Handheld, der hinter diesen Nebenmissionen steht. Man muss sagen, sie sind auf Dauer ein bisschen repetitiv.
Ja, kann ich hier zustimmen.
Ja, aber es ist halt, das ist wirklich eine ganz klare Handheld-Sache, diese Nebenmission. Es ist mir sofort wieder aufgefallen, als ich jetzt wieder gespielt habe auf der PS5, dass das einfach so ein typisches Ding war. Das haben auch viele DS, 3DS-Spiele, solche Spielereien, dass du einfach möglichst gut zwischendurch spielen kannst. Das ist auch was, was auffällig ist an dem Spiel, also an Crisis Core. In den Leveln, die ja sehr schlauchartig sind, hat man relativ oft Speicherpunkte. Also die Speicherpunkte sind sehr, sehr knapp. Also man hat nicht viele Bereiche, in denen man nicht irgendwie zum Speicherpunkt bekommt oder längere Stücke ohne Speicherpunkt. Auch das, denke ich, ist dem ganzen Handheld-System geschuldet, damit man wirklich einfach nur kurz im Level einen kurzen Abschnitt spielen kann und dann speichern kann, um Pause einzulegen.
Ja.
Man konnte, glaube ich, sogar auf der PSP genauso wie auf dem DS einfach das Gerät durch Powerbutton in Standby versetzen und das Spiel laufen lassen. Ich meine, das hat die PSP auch unterstützt. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob es auf der PSP auch war. Aber ich meine ja, dass die das konnte, ja.
Ja. Aber was man jetzt auch noch mal dazu sagen sollte, so ein Punkto Schwierigkeitsgrad. Also man muss in diesem Spiel eigentlich auch gar nicht so viel leveln tatsächlich. Also ich hatte ja gesagt, die sind ja alle, diese ganzen Levelaufstiege sind zufallsbasiert, aber wenn man dieses Spiel versteht und weiß, wie man Ausrüstungsgegenstände anlegt und wie man Materia richtig verwendet, ne? Weil man kann ja eine bestimmte Anzahl an Materia auswählen, die einem dann auch in den Kämpfen zur Verfügung stehen, die verleihen einem dann so Zaubersprüche wie Feuer, Eis und so weiter, aber es gibt ja dann auch jede Menge Gegenstände, die man sammeln kann und man kann Gegenstände mit Materia fusionieren. Und da, oder auch Materia mit Materia fusionieren. Und dadurch können die unglaublich stärker werden und du kannst dann einfach mal, weiß ich nicht, einen Boost von ein paar tausend Punkten auf deine Lebenspunkte kriegen oder auch einen richtig hohen Bonus auf deine Angriffsstärke, deine Verteidigung und so weiter, ne? Also du kannst das Spiel schon recht früh tatsächlich austricksen und sagen, hey, du bist jetzt so und so stark und machst dann alle platt.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, das fand ich auch übrigens bei der PlayStation 5 Version zumindest ganz interessant, also da ging es halt um meine Trophäe, dass die besagt, dass man das Spiel auf dem hohen Schwierigkeitsgrad abschließen soll.
Mhm.
Ja, und ich habe dann gesehen, okay, diese Trophäe war zumindest damals bei Release ein bisschen vielleicht verbuggt, vielleicht war es auch bewusst so gewählt, aber man konnte dann einfach vor dem letzten Endboss das Spiel einfach auf schwer stellen und hast du die Trophäe trotzdem bekommen. Ne? Obwohl du den Rest halt auf normal gespielt hast.
Und ich hatte praktisch.
Super praktisch. Und ich habe dann aber so gute Ausrüstung gehabt, also wirklich die beste Ausrüstung, ziemlich, die man im ganzen Spiel überhaupt bekommen kann. Und ich habe den Bossgegner dann innerhalb von einer Minute oder so pulverisiert auf schwer. Also das war dann gar keine Herausforderung mehr. Weil ich halt alles so optimiert habe, wie es nur zu optimieren ist.
Mhm. Ja.
War dann natürlich bei der Schlusssequenz, über die ich jetzt nichts verraten werde, dann aber wieder ein bisschen hinderlich, weil ich dann erst relativ spät verstanden habe, dass sie so nicht funktioniert, wie ich das gerne hätte.
Tja, das ist halt immer so ein Problem bei sowas.
Ja, aber trotzdem, es war eine Möglichkeit.
Mhm. Genau.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir noch was sagen müssen. Ich glaube,
wir können alles noch erwähnen, New Game Plus Modus gibt es.
Ja, genau, den gibt es
noch. Den sollten wir noch erwähnen, wahrscheinlich. Vielleicht erwähnen, dass dieser schwierige Schwierigkeitsgrad tatsächlich eine amerikanisch-europäische Sache war in der Originalversion der PSP.
Ach, tatsächlich?
Ja, in der Ursprungsversion in Japan gab es den nicht, diese Version. Also den höheren Schwierigkeitsgrad.
Das ist echt verrückt, weil ursprünglich war es doch eigentlich immer umgekehrt, dass die Japaner immer die schwierigen Spiele hatten und wir, die Weicheier, den leichten Modus bekommen haben, oder?
Ja. Diesmal war es halt, dass der nordamerikanische europäische Release den höheren Schwierigkeitsgrad.
Ach, jetzt sind wir auf Augenhöhe Japan.
Ja. Das war 2008 da, schon damals. Also das ist schon. Was gibt's noch? Wir könnten ja noch erwähnen, wer das Spiel entwickelt hat, also das Reunion jetzt entwickelt hat, also die Neuauflage, die ist nämlich von Tose entwickelt worden, oder Tose oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Relativ bekannt für Portierungen oder Co-Entwicklungen. Die haben zum Beispiel, also Co-Entwicklung muss man sagen, bei Crisis Core Reunion auch co-entwickelt mit Square Enix natürlich. Sie haben auch Scarlet Nexus entwickelt mit Bandai Namco zusammen. Sie waren an Lightning Returns Final Fantasy 13 damals beteiligt. Jetzt für die Switch, also Spiele, die man kennen könnte, Splatoon 2, Paper Mario, The Origami King, Famicom Detective Club, WarioWare Get It Together.
Dragon Quest Treasures waren sie dabei.
Genau, Dragon Quest Monsters, The Dark Prince, ganz neu, das neueste von denen. Genau, sowas in der Richtung. Ich meine, sie waren damals auch an der Portierung von Breath of the Wild auf die Switch beteiligt. An der Switch-Version von Breath of the Wild müssten sie auch mitgearbeitet haben.
Mhm.
Ja. Und sie waren für Star Ocean First Departure und Second Evolution auf der PSP damals mitverantwortlich. Und ich meine, Okami auf die Wii, die Portierung haben sie mit Radiant Dawn umgesetzt gehabt damals.
Ja, also da sind auf jeden Fall Leute dabei, die ihr Handwerk verstehen, denn die Spiele liefen definitiv ziemlich gut auf der Switch und auf was sie halt so gemacht haben.
Genau. Man muss dazu sagen, sie arbeiten vor allem mit Square Enix und Nintendo zusammen. Ist auffällig bei ihnen. Auch andere, sie haben auch schon für Capcom und EA gearbeitet, aber sie sind sehr stark schon so auf Nintendo und Square Enix bezogen gewesen, eine ganze Weile. Gerade genau. In jüngerer Zeit.
Ja, ich meine, Tose gibt es jetzt auch seit, ich glaube, späten 70ern, 1979 sehe ich gerade meinen Unterlagen.
Ja, genau, ganz genau.
Seitdem
so
gibt sie das. Also das ist ein Unternehmen, das hat ja auch das ganze verlorene Jahrzehnt in Japan mitgemacht, also die 90er, also die haben sich am Markt gehalten und das heißt schon was.
Genau, und das ist, ja, sie haben ja auch damals die Game & Watch Serie, Game & Watch Gallery, meine ich jetzt, diese Game & Watch Gallery, oder?
Ja, genau.
Da haben sie jetzt zum Beispiel Nintendo das Ganze auch entwickelt, zusammen mit Nintendo.
Ach cool, dann habe ich damals schon was so Ding gespielt, sehr geil.
Also die sind schon lange dabei und die Portierung von Chrono Trigger auf den DS und die PlayStation ist auch von denen, meine ich.
Ja, das haben sie gemacht. Also und das war ja auch ein sehr, sehr guter Port auf dem DS. Habe ich damals richtig geliebt. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr da draußen Chrono Trigger noch nicht gespielt habt, spielt Chrono Trigger. Aber kommen wir da mal zurück zu Final Fantasy VII bzw. Crisis Core. Also ich denke, wir haben euch jetzt auch einen sehr, sehr guten Überblick über dieses Spiel gegeben. Also Action-Rollenspiel eignet sich für den mobilen Einsatz, das heißt also auch für die Switch besonders gut. Und wie ihr das hier vielleicht rausgehört habt, ich denke, wir beide können dieses Spiel bedenkenlos empfehlen.
Ja, also ich finde, die Story ist super, die ist wirklich eine spannende Story. Aber man muss sagen, es gibt manchmal ein bisschen Charakter, sagen wir mal, Entscheidungen, die sind nicht so 100% nachvollziehbar. Aber meine Güte, das hast du in fast jedem Spiel.
Also man muss sagen, das Spiel bedient in gewisser Weise ja auch so eine Meta-Ebene. Denn es gibt ja diesen Roman Loveless, ne, und woraus dann einer der Charaktere dann gerne mal zitiert.
Ja.
Und ich meine, das wird natürlich auch visuell alles dann noch gezeigt. Das fand ich super. Aber man muss damit schon klarkommen, dass es in dem Sinne schon, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, sehr japanisch ist.
Genau.
Es gibt eine japanische und englische Sprachausgabe. Ich meine sogar, die gab es auf der PSP nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich meine, zumindest die englische ist definitiv neu, weil da müssten die Sprecher von Final Fantasy VII Remake nämlich zum Einsatz kommen.
Ja, und es müsste auch jetzt mal eine Vollvertonung sein.
Genau, ja, wobei es gibt, glaube ich, ein paar wenige Stellen, die nicht vertont sind, aber das sind halt wirklich eher so diese typischen Erklärtexte und so ein Zeug. Aber die Dialoge müssten, meine ich, komplett vertont sein.
Ja, also ich habe es in dem Sinne auf Japanisch gespielt, weil ich muss ja zusagen, das Remake und auch Rebirth werde ich sicherlich wieder mit der deutschen Sprachausgabe spielen, weil ich die auch ziemlich gut finde. Und die gibt es jetzt in Crisis Core natürlich nicht. Ich meine, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten dann gewesen bei so einem älteren Titel. Aber gefreut hätte ich mich auch.
Ja.
Ja.
Aber ich kann es verstehen, dass sie darauf verzichtet haben.
Genau. Aber ich denke mal, du bist dann aber auch trotzdem, wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte, sicherlich meiner Meinung, dass man vermutlich erstmal Final Fantasy VII, also sprich das PS1 Original, auf irgendeiner Plattform gespielt haben sollte.
Es ist sinnvoll, definitiv. Also es ist, man kann das natürlich auch jetzt so andersrum spielen, wenn man gerne möchte, aber da ist halt einfach, man hat einen Spoiler für Final Fantasy VII, der einem eine gewisse Wirkung aus Final Fantasy VII rausnimmt. Ich finde die Wirkung, also das ist einfach bei Final Fantasy VII wichtiger als bei Crisis Core. Weil Crisis Core ist eher so ein Spiel, das richtet sich wirklich an die Fans von Final Fantasy VII, die die Vorgeschichte erleben wollen. Und deswegen würde ich sagen, erst Final Fantasy VII spielen, dann Crisis Core. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass Final Fantasy VII, auch wenn es immer noch ein großartiges Spiel ist, kann ich verstehen, wenn da es nicht jeder mit klarkommt mit dem klassischen Spiel, einfach aus Retro-Gründen und so.
Genau, aber da kann man auch natürlich sagen, wenn man das jetzt in der Version für die Switch oder die es dann auch für die PS4 oder inzwischen für den PC gibt, kann man ja natürlich auch bestimmte Komfortfunktionen nutzen, dass zum Beispiel dann man immer direkt am Zug ist, eigentlich nicht mehr sterben kann und solche Sachen. Dadurch wird das Spiel natürlich ein bisschen einfacher. Man muss nicht stundenlang leveln, wenn man da keinen Bock drauf hat. Was man ja an einer Stelle machen muss, weil ja Charaktere, die in FF7 nicht in der Gruppe sind, keine Erfahrungspunkte kriegen und man braucht am Ende alle Charaktere. Also da kann man sich natürlich auch sehr viel Zeit sparen, wenn man einfach nur die Geschichte erleben will.
Ja, genau. Was ich schöne Sache finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach dafür ist das, mag ich sowas, wenn solche Quality-of-Life-Funktionen drin sind.
Genau. Aber dann würde ich sagen, wir schließen das Kapitel Crisis Core so rechtzeitig ein paar Tage bevor Final Fantasy VII Rebirth erscheint.
Genauer gesagt, einen Tag davor.
Ja, einen Tag, genau. Also morgen ist es dann im Handel. Bei mir kommt es irgendwie, warum auch immer, ein paar Tage später erst an, was mich sehr ärgert, aber kann ich nichts machen. So sind nun mal irgendwie die Liefergesetze in Amazonien, warum auch immer.
Hast du die Collection vorbestellt?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißt, aber die jetzt um die 100, 110 Euro kostet, oder?
Ja, also kann vielleicht nicht damit, also es kann genauso gut sein, dass du dann am Donnerstag bekommst und es einfach nicht mit der Termin noch vorgezogen wird. Hatte ich auch schon bei der Vorbestellung. Ja, ich hab's gar nicht vorbestellt, noch momentan im Stand.
Nee, aber was mich, das kann man ja an der Stelle jetzt auch noch mal gerade erklären, was mich halt sehr gewundert hat, ist, ich hatte das ja letztes Jahr im Oktober schon mal, dass die wohlgemerkt Day One Edition von der Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 bei mir irgendwie über eine Woche später erst geliefert wurde. Also auch das wurde so angegeben, schon Wochen vorher haben die gesagt, das kommt später. Ich meine, es kam dann auch tatsächlich an dem Tag, wo sie es gesagt haben, es kommt. Also es ist nicht so, dass ich das Spiel dann nicht mehr gekriegt habe oder so. Und das ist unglaublich verwirrend mittlerweile.
Vielleicht ist ihnen bekannt, vielleicht wurde ihnen direkt gesagt, dass die Version in der Produktion einfach später kommt oder sonst irgendwie sowas.
Ja.
Kann sein. Also ich würde es vermuten, dass die da wirklich die Info hatten von dem Großhändler, von dem Produzenten, wie auch immer, die Version kommt später, die könnt ihr erst später ausliefern.
Ja, aber das, was einem dabei wundert, ist, das Spiel, als es erschienen ist, war es bei Amazon halt auf Lager. Ich hätte es so bestellen können.
Das hatte ich aber auch schon bei Produkten. Bei ganz anderen Produkten, bei Comic, bei allen möglichen hatte ich das schon. Das ist super seltsam. Ich habe das sogar schon mal gemacht. Ich habe dann einen Artikel, der erst 2 Wochen später bei mir ankommen sollte, einfach storniert, neu bestellt, mit auf Lager und der war am nächsten Tag da. Selbe Produkt. Keinerlei Abstriche, nichts anders.
Ja, verrückt.
Ja, das ist total seltsam. Also das ist, ja.
Ja, aber Alex, bevor wir jetzt zu unserer obligatorischen Kategorie kommen mit letzte Woche gespielt, ja. Mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch eine Geschichte zu Final Fantasy VII Remake erzählen.
Stimmt. Was
ich letzte Woche angerissen habe. Wie kompliziert der Safe-Game-Transport von Final Fantasy VII Remake von der PS4 auf die PlayStation 5 ist.
Ja, dann erzähl mal.
Ja, also, man muss tatsächlich entweder auf seiner PlayStation 5 oder auf seiner PlayStation 4, das ist ganz egal, erstmal seine Version von Final Fantasy VII Remake installiert haben. Ja, also das Spiel ist 100 GB groß. Den Speicherplatz hat man vielleicht nicht unbedingt, ne? Jedenfalls, man muss es installiert haben. Und dann geht man ins Hauptmenü rein und dann gibt es da eine Option mit Spielstand hochladen in der PS4-Version und dann kann man, Achtung, einen einzigen Spielstand, Spielstand hochladen auf einen externen Server von Square Enix. Dann muss man bei Final Fantasy VII Remake auf der PlayStation 5 in der PlayStation 5-Version reingehen. Und dann kann man diesen Spielstand runterladen, ja. Das funktioniert ohne Probleme. Aber wenn man jetzt natürlich so ein Rollenspiel hat, man legt ja gerne mehrere Spielstände an. Man muss also ständig zwischen beiden Versionen wechseln, jeweils einen hochladen, einen runterladen. Und je nachdem, wenn man jetzt nur noch vielleicht seine PlayStation 5 aufgebaut hat und nicht mehr seine PlayStation 4, war bei mir zum Glück nicht der Fall, deswegen konnte ich das beides parallel laufen lassen, muss man erstmal natürlich beide Versionen installiert haben. Das nimmt dann bei der PS5, wenn man jetzt keinen weiteren, wie heißt es hier, keine Speicherweitung eingebaut hat, ja schon mal gut ein Drittel vom Speicher weg, ne? Unglaublich, ne? Und dann muss man das halt immer einzeln machen. Und ich frag mich mal, warum macht man das?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht erklären.
Ich meine, andere PlayStation 5 Spiele, von denen, wenn es vorher schon eine PlayStation 4 Version gab, ja, dann konnte man doch früher also zumindest bei Ghost of Tsushima ging das auf jeden Fall, da habe ich es nämlich so gemacht, da konnte man doch einfach seinen PS4 Spielstand auf seine PS5 packen und in der PS5 Version hat man halt gesagt, hier, ich möchte den Spielstand importieren und dann wurde das gemacht.
Das machen die meisten Spiele so.
Ja, also ich meine, das ist so bescheuert, das hätte von Nintendo sein können.
Ja, ich stimme dir zu. Es ist einfach nur unsinnig, nur einen Spielstand hochladen zu können. Ich habe das nämlich gegoogelt gehabt, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert, nachdem du mir das gesagt hast, weil ich ja auch noch den DLC spielen will. Und da habe ich geguckt, wie das funktioniert. Aber auch so, dass einen Spielstand, weil ich habe das Problem. Meine PS4 steht im Keller in meinem Einzimmer. Meine PS5 steht im ersten Stock im Zimmer. Das heißt, ich müsste dann zwischen den beiden Zimmern die ganze Zeit hin und her rennen, wenn ich es machen wollte. Oder ich müsste mir Final Fantasy 7 in der PS5 und der PS4 auf meiner PS5 installieren, was ja an sich kein Problem wäre. Ich habe eine Speichererweiterung und ich habe eine externe Festplatte drin. Die externe Festplatte ermöglicht ja nur PS4-Spiele, aber genau dafür habe ich sie ja, damit ich darauf speichern kann und PS5-Spiele, die ich momentan nicht brauche, die ich aber nicht deinstallieren will, weil sie einfach schneller verfügbar haben will, die ich einfach auf die externe schiebe. Das Problem ist, beide Festplatten sind momentan, also alle drei Festplatten, die interne, die neue und die externe Festplatte, sind alle voll momentan mit Spielen. Ich habe keinen Speicher mehr frei. Ich kann die PS4-Version nicht noch zusätzlich installieren. Die PS5-Version ist installiert. Aber um die PS4-Version zu installieren jetzt und das machen zu können, muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich Speicherplatz frei kriege auf der externen. Und das ist nicht so einfach.
Ja.
Ja. Also das ist schon.
Ja. Ja. Ich meine, das ist genauso bescheuert, dass es halt bei PS4 und PS5 auch unabhängig voneinander Trophies gibt, die aber miteinander übereinstimmen. Das heißt, nachdem ich halt die Spielstände importiert habe, habe ich auch direkt alle Trophies bekommen, die ich auch schon auf der PS4 hatte, ne? Doch nochmal zusätzlich. Ich meine, ich hatte jetzt leider keine Platin-Trophäe, wäre lustig gewesen. Das war nämlich der Fall bei Ghost of Tsushima, dass ich dann auf einmal dann eine weitere Platin einfach bekommen habe, so for free, ne? Aber das ist auch so ein Punkt, was ich bei Sony nicht verstehe, warum das jetzt auf einmal so getrennt wird. Also, Wenn es ja, irgendwie unterschiedliche Trophies wären, würde ich es ja verstehen können. Aber so, naja.
Ja, es ist ein bisschen seltsam, aber es ist halt eine ganz klare Trennung auf dem System der PS5, die zwischen PS4 und PS5-Version. Ich denke, das ist auch der Hintergrund dabei, dass da einfach so eine ganz klare Trennung zwischen den Versionen stattfindet.
Genau. Aber ich würde sagen, damit haken wir das Thema Final Fantasy VII für heute mal ab.
Genau.
Und ich frage dich jetzt einfach mal, welche Spiele hast du in der letzten Woche gespielt?
Ja, da muss ich jetzt überlegen, was habe ich gespielt? Ich habe definitiv Pixel Cross Story of Seasons habe ich gespielt.
Genau, das habe ich auch gespielt. Da gibt es auch bald einen Test von mir auf unserer Seite zu.
Genau. Für meinen Test, den gibt es jetzt schon auf Lost Dungeon. Der ist heute erschienen. Also heute zur Aufnahmedatum, meine ich Sonntag. Ist ein schönes P-Cross-Spiel, so ein Nonogramm-Spiel, wie man es auch nennen möchte. Mag ich sehr. Hat mir gefallen. Also gefällt mir immer noch. Ich habe nicht alle Rätsel gelöst.
Ja, ich meine, das sind ja 350 Stück. Das dauert ein bisschen. Aber ich mag halt diesen ganzen Bauernhof-Charme, den es halt hat. Weil es läuft ja im Hintergrund auch Musik aus verschiedenen Story of Seasons-Spielen. Also von den letzten Teilen, die es halt gibt. Also ich glaube, seitdem es Story of Seasons dann noch offiziell im Westen heißt,
müsste alle dabei sein eigentlich, ja.
Ja, genau. Und das sind auch wirklich schöne Melodien. Ich glaube, ich weiß, es sind vielleicht 20 Musikstücke oder sowas in der Art, ne? Vielleicht sind es auch nur 15, ich weiß es nicht. Aber man hat auf jeden Fall eine deutlich größere Auswahl als bei den Picross-Spielen, wo es ja, glaube ich, nur 4 oder 5 Stücke gibt, ne? Und das finde ich halt wirklich gut und das wechselt dann auch sehr oft durch. Also man hat dann sehr häufig dann auch eine andere meditative Hintergrundmusik, die man hören kann.
Genau, also ich, wie gesagt, ich mag auch, dass man im Almanach so immer neue Infos zu dem Spielen freischaltet und dass der Bauernhof im Hintergrund sich entwickelt und die Jahreszeiten voranschreiten. Das sind Spielereien, aber ich mag das irgendwie. Das hat gerade so einen gewissen Charme einfach.
Ja, es motiviert halt einfach weiterzuspielen, finde ich, weil man einfach wissen will, was passiert dann da jetzt als nächstes auf dem Hof.
Ganz genau, ja. Dann habe ich angefangen, wie heißt es nochmal? Jetzt muss ich gerade überlegen, wie es heißt. Das ist dieses neue, es ist gerade erst erschienen am 21. Februar. Das ist Bundle Tale, A League of Legends Story.
Mhm.
Das ist ein, also ja, spielt natürlich von League of Legends, haben sie ja mittlerweile einige Spiele. Das ist jetzt so ein, aus isometrischer Perspektive, Pixelart Crafting RPG. Ja. Ich habe nur reingespielt, es wirkt schon sehr interessant, also fantasievolle Figuren, Welt, schöner Grafikstil und so. Man ist halt die Figur, man kann selbst erstellen, man ist halt so ein Stricker, Strickerin und kann dadurch sehr viele Sachen herstellen. Also ist schon sehr interessant, muss ich sagen, bisher, der Anfang. Also was ich bisher gespielt habe, noch nicht sehr weit. Ja, das habe ich angefangen. Dann habe ich wieder mal Age of Wonders weitergespielt, also das Strategiespiel, das neueste, den vierten Teil.
Mhm.
Und zwar erscheint da ja jetzt der neue DLC zu, oder ist der sogar schon erschienen? Jetzt muss ich gerade überlegen, ob der, ich bin mir gerade nicht sicher, an welchem Datum der erscheint. Ich bin nur, nämlich in der Beta, also in der Presse-Beta natürlich drin. Und deshalb bin ich mir da gerade nicht so ganz sicher, wann jetzt der DLC verfügbar ist, aber da habe ich natürlich dann ein bisschen gespielt. Der Test dazu müsste bei Erscheinen des Podcasts auch schon auf Lost Dungeon verfügbar sein. Ja, genau, scheint, es ist am 27., also ist es im Endeffekt, ist es gestern, wenn der Podcast erschienen ist, ist der DLC erschienen. Es ist ein typisches Inhaltspaket für das Spiel, also die haben ja 2 Inhaltspakete, 2 Erweiterungen angekündigt. Es ist jetzt ein Inhaltspaket, einer war schon erschienen. Prime Furious 2 hat Inhaltspaket, das fügt 2 neue Völker hinzu, Ziegen und Wolfsmenschen, eine neue Karte, neue Magiebücher und ein paar andere Sachen. Ich muss sagen, es gibt auch noch ein riesengroßes Update, das kostenlos ein paar Sachen hinzugefügt hat, die man sehr schnell da dann auch durcheinander werfen kann, weil das ziemlich zeitnah zueinander jetzt veröffentlicht wurde, beides. Aber es ist ein tolles Strategiespiel, gefällt mir immer noch unglaublich gut. Ich spiele das so gerne, dieses Spiel. Ja. Ja, ich überlege gerade, ich habe da noch ein bisschen Blast Corps gespielt auf dem N64 Switch-Dienst da.
Ja, habe ich tatsächlich ja auch gespielt und da kommt auch noch ein Test von mir demnächst ja auf NMAC. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr ja, anspruchsvolles Actionspiel der späten 90er vom N64. Ne, also ich hab's ist ja teilweise schon wirklich schon puzzleartig, wie die Levels aufgebaut sind. Ne?
Es gilt auch als Puzzle, also Action-Puzzle-Spiel tatsächlich. Und wir haben das damals, ich habe das damals auf dem N64 gespielt.
Ja, das habe ich damals leider nie geschafft, weil ich hatte erst 2001 ein N64 wirklich zur Verfügung gehabt und da haben mich halt andere Spiele einfach mehr interessiert. Aber ich kenn's halt von, es gab ja damals diese zwei Videokassetten, die es fürs N64, aber halt das N64 Promo-Material enthielt. Mhm. Also die zweite war ja Feel Everything und die erste, auf die ich mich jetzt beziehe, war ja, wie viel 3D hältst du aus? Und da gab's halt Spielszenen zu Blast Corps und mich hat das halt schon sehr heiß gemacht. Ich wollte es unbedingt mal spielen. Das habe ich jetzt 27 Jahre nachdem es dann erschienen ist, endlich mal nachgeholt.
Ja, hat sich gelohnt, oder? Es nachgeholt zu haben.
Ja, also ich habe es jetzt, weiß ich nicht, 3 Stunden oder sowas gespielt. Also es macht schon süchtig, ne?
Ich weiß nicht, wie weit ich in der Story damals vom N64 kam, aber ich habe schon recht viel gespielt. Ich habe es nie selbst besessen, es hat irgendjemand anders besessen aus dem Freundeskreis, weil das war so, ich habe auch Star Fox, also Lilith Wars nie selbst besessen, es hat Nachbar gehabt, dafür hatte ich irgendein anderes Spiel, also das war ja damals so. Ja. Dann hat man noch die Videothek gehabt, aus der man sich Spiele geholt hat.
Ja, aber ich finde es gerade lustig, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, wie lange ich in der Story von Blast Corps bin.
Ja, also in der Kampagne wäre wahrscheinlich das Praktischere, wie viel Level ich durchgespielt habe, weil die Story ist ja, ja.
Die passt auf eine Ecke von einem Bierdeckel, ja. Also,
ja, die ist nicht sonderlich, ja.
Aber ja, ein automatisch fahrender Transporter mit Nuklearsprengstoff ist außer Kontrolle geraten. Man muss den Weg plätten, damit es nicht zu einem Super-GAU kommt.
Ja, ganz genau. Simple Story, tolles Spielprinzip.
Warum hat Uwe Boll das Spiel nicht mal verfilmt? Das wäre so lustig geworden, glaube ich.
Ja, wobei, das könnte auch den Roland Emmerich verfilmen, zum Beispiel.
Ja, der wird ein richtiges Spektakel draus machen. Da wird der Transporter aber mehrmals explodieren müssen.
Ja, natürlich. Dann habe ich noch die anderen, also ich habe Battletoads noch gespielt und Killer Instinct auch auf dem Switch-Dienst, dann nur SNES halt.
Mhm.
Auch Spiele, die ich auf dem SNES damals gespielt habe. Also ich hole so gerade mit den Spielen, also was sie da abgeliefert haben jetzt an den 5 Rare-Spielen, das ist alles Kindheit von mir. Kindheit und Jugend. Alle 5.
Sehr schön.
Das ist super. Die NES-Spiele habe ich noch nicht gespielt. Ich habe noch ein Spiel gespielt und zwar auch ein relativ neues. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, wann das erschienen ist. Müsste aber jetzt auch die letzte Woche irgendwann gewesen sein. Und zwar Johanne the Pahelion Numazo in the Mirage.
Da haben wir wieder diese Johanne.
Genau, das ist ja im November schon eins dazu erschienen. Damals war es Metroidvania, jetzt haben wir es mit einem Roguelike-Deckbuilder zu tun.
Die decken auch irgendwie alle Genres ab, wenn sie Bock drauf haben, ne?
Ich bin überrascht, dass gerade so Johanne so viele Spiele bekommt, weil zu dem Kernfranchise Love Live gibt's ja bisher keine wirklichen Konsolenspiele, sondern eher Mobile-Spiele. Aber irgendwie, seit die Johanne-Serie letztes Jahr lief, sind sie jetzt am Abliefern, was da irgendwie Spiele angeht. Wobei es die einzigen beiden sind, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die da auch in der Mache waren. Also ich könnte sein, dass mit den beiden Spielen auch erstmal vorbei ist. Aber mal abwarten. Ich bin offen für noch mehr Spiele zu dem Franchise. Wobei zum Hauptfranchise, also zum Love Live Franchise, wird es ein bisschen schwieriger, weil das sind ja Idle-Serien und das dann als Spiel umzusetzen, ist dann doch vielleicht ein bisschen, als Musikspiel ginge es vielleicht oder so. Joa, aber das war's von meiner Seite. Was hast du denn gespielt?
Ja, die beiden Spiele, die ich ja eben schon erwähnt hatte, Blast Corps und Pixel Cross Story of Seasons habe ich ja gespielt, wie gesagt. Dann habe ich noch Judgment auf der PlayStation 5 weitergespielt. Ich meine, letzte Woche hatten wir es ja mal irgendwie am Rande erwähnt gehabt, dann habe ich dann wieder Bock drauf bekommen. Bin da halt in Kapitel 7, ich glaube von Kapitel 12, also mehr als die Hälfte habe ich geschafft, aber das heißt bei dem Spiel nichts, weil wenn man die letzten Spiele dieses Franchises kennt, dann weiß man, gut, vielleicht bis auf Like a Dragon 7 Gaiden, eigentlich, dass da Spiele sind, die sehr mit Umfang und Inhalten vollgestopft werden. Also ich habe, glaube ich, jetzt 40 Stunden schon rein investiert, da kann man bestimmt noch mal 40 Stunden reinbuttern. Also habe ich natürlich auch Bock drauf, aber ich bin auch schon seit ein paar Jahren an diesem Spiel dran, weil ich es halt immer nur so in Etappen weiterspiele, weil ich diese Spiele richtig genieße. Was jetzt aber echt nicht mehr gut ist, weil diese Spiele werden immer länger und ich habe halt noch so viele offen davon.
Ja, das wird dann zum Problem.
Ja, also ich meine, das lag vor allem daran, dass die ja so unglaublich lange gebraucht haben, bis Yakuza 5 dann mal hier im Westen erschienen ist. Es hat ja dann, ich weiß nicht, 3 Jahre oder so gebraucht, ne? Mhm. Und dann war ich auch wirklich froh, dass es dann halt mal kam. Und da habe ich ja mal wirklich bis vor ein paar Jahren wirklich lange dran gesessen und ja. Aber ich muss da auf jeden Fall auch mal ein bisschen vorankommen. Vielleicht sollte ich hier meinen Assassin's Creed vorhaben, alle Teile durchzuspielen. Vielleicht mal pausieren und stattdessen halt mal die ganzen Yakuza-Titel weitermachen.
Mhm. Ja, man muss halt da Prioritäten setzen. Also ich bin momentan ja nur 8. Teil ist das jetzt der aktuellste Infinity Wells, oder?
Ja, genau. Ja. Ich meine, da hat man ja quasi so eine umgedrehte 8 mit Infinite, ne?
Genau, das ist, deswegen hatte ich auch, aber an dem bin ich jetzt momentan dran, auch unter anderem.
Ja, also habe ich mir auch schon gekauft, aber weil ich zahle da auch gerne den Vollpreis, weil die Marke, die gefällt mir, die muss ich halt pushen. Aber ist ja dann auch nochmal ordentlich durch die Decke gegangen, die Reihe, ne, in den letzten Jahren. Hätte ich jetzt auch gar nicht so für möglich gehalten, wenn man mal so 10 Jahre zurückgeht, war das eigentlich voll das Nischengenre, beziehungsweise voll die Nischenreihe. Und jetzt ist die deutlich beliebter, was ich auch sehr, sehr gut finde und befürworte.
Ja, ist aber auch mit Persona zum Beispiel passiert, muss man ja auch bedenken. Vor Persona 5 war das auch eher nischiger. Als es jetzt ist?
Ja, definitiv.
Ja, also das
aber
ist schon.
Aber Persona ist ein gutes Stichwort. Ich wollte eigentlich endlich mal mit Persona 3 Reload anfangen. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich damit jetzt anfange, dann hält mich das dann nächste Woche nur von Final Fantasy VII Rebirth ab. Deswegen will ich das erst später machen und Final Fantasy VII Rebirth wird einfach viel zu viel Speicherplatz von meiner Konsole wegnehmen. Das heißt, es hat ja, glaube ich, 140 Gigabyte ungefähr. Ne? Das ist
ja, Wahnsinn. Irgendwie so in die Richtung.
Ja, und für den Fall der Fälle, dass ich dann doch noch Bock habe, mir nächsten Monat Rise of the Ronin zu holen, was ja sicherlich auch vielleicht ein bisschen größer sein könnte, obwohl das weiß ich jetzt gerade nicht, dann wäre es mir halt lieber, dass ich ein Spiel weggespielt hätte, was sehr viel Platz wegnimmt und ich dann ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen kann. Naja, aber ansonsten habe ich eigentlich nur Mario vs. Donkey Kong gespielt, beziehungsweise auch durchgespielt, ist ja ein recht kurzes Spiel. Also wenn man alles machen will, würde ich mal sagen, so um die 10 Stunden, beziehungsweise dann hat man noch die ganzen Time-Attack-Geschichten gemacht, aber die muss man halt nicht wirklich machen. Aber ich denke mal, da haben wir, glaube ich, in 2 Wochen auch einen Podcast zu, also brauche ich dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen.
Genau, ja. Ja, also ich habe Mario Sonic noch nicht gespielt. Zu Persona 3 Reload wollte ich noch sagen, das habe ich auch seit Release schon und ich habe es immer noch nicht gespielt.
Ja, also ich habe es zumindest schon mal installiert.
Ja, habe ich auch. Das ist ja mein Vorteil. Ich habe ja teilweise Like a Dragon, Infinity Wells und Persona 3 sind auf meiner Xbox. Das ist schon mal der Vorteil, das sind 2 Spiele, die ich nicht auf der PlayStation installieren muss. Aber auf meiner Xbox ist die Festplatte mittlerweile auch voll.
Hat immer diese First-World-Problems, Alex.
Ja, genau. Also das ist, ich meine nur, es ist halt schon ein bisschen hart, aber ich bin froh, dass ich es ein bisschen aufteilen kann. Und so Spiele wie Age of Wonders 4 spiele ich ja dann am PC bzw. am Steam Deck. Und nicht auf der Konsole. Also es verteilt sich zum Glück ein klein wenig.
Ja. Ja. Genau. Nächste Woche, Alex, da feiern wir ein Jubiläum und mit großer Wahrscheinlichkeit quasi den letzten Geburtstag dieser Konsole, bevor der Nachfolger in den Händlerregalen steht. Und es geht nächste Woche um 7 Jahre Switch.
Ja, zumindest wenn der Switch-Nachfolger noch vor dem nächsten Jubiläum erscheint. Hast du damit recht? Aber ja, wir feiern nächste Woche 7 Jahre Switch, da werden wir ein bisschen über die Switch reden, so über die 7 Jahre mit der Switch und so. Dann sind wir mal gespannt, was wir da so bequatschen und thematisieren werden. Ja.
Genau. Ja, ich denke, dann sind wir für heute durch. Alex, es war mir eine Freude, mit dir heute über Crisis Core zu reden. Das mussten wir ja nach über einem Jahr endlich mal nachholen.
Ja, war mir auch eine Freude.
Ja, Markus hat das ja leider nicht geschafft. Er hätte sicherlich auch noch sehr viele interessante Sachen dazu sagen können. Aber den hört ihr dann ja mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche im Podcast.
Genau.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Crisis Core habt oder schon vorab Fragen formulieren möchtet oder etwas wissen wollt zu den 7 Jahren Switch, was man da vielleicht auch fragen kann, das weiß ich nicht. Das überlasse ich euch. Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder beim NMAC Podcast ein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.